Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute den 8.8.2024 und wir befassen uns heute nochmals mit den Werten, über die wir schon letzte Woche gesprochen haben. Und wer jetzt denkt, uns fallen keine anderen Themen mehr ein, nein, das stimmt nicht. Aber in der Zwischenzeit ist so viel an den Märkten passiert, dass wir gedacht haben, hier sollten wir nochmal nachlegen, hier sollten wir nochmal einen Blick darauf werfen. Mein Name ist Lothar Albert und wir sind heute verabredet mit dem Nikolas Saurens von Feingold Research. Bevor es losgeht, noch der Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist ausschließlich unsere eigene Meinung und nicht als Empfehlung gedacht. Und ihr wisst auch, und das hat man letzte Woche besonders gesehen, auf das Risiko zu achten, ist das Wichtigste, was es gibt. So, und damit herzlich willkommen, Nikolas.
Hallo Lothar, freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Ja, normalerweise reden wir von dieser Zeit, in dieser Zeit eigentlich immer so ein bisschen über das Sommerloch. Heute, glaube ich, reden wir eher über das Sommertheater, was da jetzt im Moment in den letzten Wochen stattfindet. Wir haben seit, ja, sagen wir, letzten Donnerstag so einen Crash in Raten gesehen. Der Dow ist von ja über 41.000 Punkten auf mittlerweile 38.000 Punkte gefallen. Beim Nasdaq schaut das eigentlich genauso aus. Wir haben jetzt die letzten beiden Tage ein bisschen Tendenzen gesehen, dass die Abwärtsbewegung gestoppt wird. Wie ist dein Blick auf die Indizes, auf den allgemeinen Markt im Augenblick?
Ja, Lothar, das ist eine gute Vorgabe mit dem Sommerloch oder der Sommerpause. Da hat es wohl einige Akteure auf dem falschen Fuß erwischt, beziehungsweise ihre Urlaubsplanung wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander geworfen. Bei uns war das auch der Fall. Wir sind auch eher dünn aufgestellt gewesen, personell, aber das hilft ja nichts. Die Märkte geben den Takt vor und das war ja definitiv heftig in der vergangenen Woche. Das Wort Crash wird ja immer so ein bisschen, ja, überstrapaziert, aber ich glaube, in Teilsegmenten kann man auf jeden Fall davon sprechen. Und wir schauen bei Feingold Research auch mal sehr stark auf die Volatilität, also auf die erwartete Schwankungsbreite des Marktes. Und die hat ja wirklich phänomenale Signale gesendet. Da hat der VIX, das Volatilitätsbarometer in den USA für den S&P 500, also für die 500 größten Aktien, ja, so eine Art Upside-Crash erlebt. Der ist aus seiner ja, gewohnten Range, die im erhöhten Niveau mal so um die 20 liegt, auf über 60 zeitweise ausgebrochen. Und um das mal für alle einzuordnen, die jetzt nicht täglich Volatilität handeln oder draufschauen, das ist ein Niveau, was man alle Dekade mal sieht und auch wirklich nur in extremen Ausnahmesituationen, beispielsweise in der Finanzkrise oder während Covid, haben wir vergleichbare Niveaus gesehen. Und ich kann das auch mal gerne einordnen, was da unsere Perspektive drauf ist. Und das hat natürlich dann auch schon, ja, erste Ableitungen auf den Markt. Wir sehen natürlich zum einen das Thema Japan, was wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben das Thema Dollar-Yen, auch Euro-Yen und den sogenannten Carry-Trade. Was ist damit gemeint? Das ist eigentlich ein Thema, was uns schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Die japanische Notenbank, beziehungsweise Japan auch mit der Regierung, die haben das Thema das billige Geld, die niedrigen Zinsen eigentlich erfunden. Also die haben da das Patent drauf und die haben da immer die Nase ganz vorne gehabt. Das heißt, dort war das Geld von allen Industrienationen am billigsten. Der Zins war am niedrigsten. Und seit vielen, vielen Jahren gehen vor allem US-Investoren hin, leihen sich, beziehungsweise verschulden sich im Yen, also tauschen ihre Dollar in Yen um und investieren dieses Geld überall dort, wo sie eben eine Überrendite erwarten. Das können US-Aktien sein, das können europäische Aktien sein, das kann der Bitcoin sein, das kann Gold sein. US-Aktien waren da eben das bevorzugte Vehikel, weil man dort eben eine sehr schöne Rendite bei relativ moderaten Risiken und Schwankungen gesehen hat. Und dieser Trade, der da wirklich sehr vehement aufgebaut wurde, eben auch über Verschuldung, über Leverage, der wurde nun abgewickelt. Und das ist eben wirklich ja ein Thema, was nicht nur einzelne Trader beschäftigt, sondern eben ja, eigentlich das globale Finanzsystem. Und das ist eben für uns ein Signal, warum die Volatilität so ausgeschlagen hat, weil es wirklich zum Wochenbeginn Befürchtungen gab, dass da wirklich was richtig Großes ins Wanken bekommt. Das heißt, man sollte das gar nicht unbedingt abschreiben, dass das ein Fehlsignal war des VIX, sondern es hatte schon eine gewisse Dimension, dass man da wirklich Angst hatte. Und ja, zum Glück muss man ja sagen, hat die Nasdaq diesen Abwärtstrend nach unten gestoppt. Wir sind so bei knapp 7% minus zum Wochenbeginn dann abgetreten nach oben, haben einen schönen Bounce gesehen. Ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen nach dem technischen Lehrbuch, dass man da erstmal so eine Gegenbewegung sieht. Und das wird jetzt erstmal ja, konsolidiert, könnte man sagen. Und auch die Volatilität ist natürlich merklich zurückgekommen.
Ja, die Profis sprechen auch von dem sogenannten Dead Cat Bounce, dass egal wie tief es geht, es erstmal eine
Genau,
Gegenbewegung
ja.
gibt. Aus Tierfreundlichkeitsgründen wollen wir die Hintergründe zu diesem Satz jetzt nicht weiter erläutern, sondern auf, ja, sagen wir, den Highflyer des letzten Jahres blicken. Das ist Nvidia. Wir haben hier ja, die Fibonacci-Anhänger werden jubeln. Im Tief jetzt genau das 38% Retracement getroffen. Möglicherweise ist das schon wieder der Wendepunkt. Auf jeden Fall kann man im Chart sehen, das ist ein kleines Doppeltop. Doppeltops sind oftmals Auslöser für länger anhaltende Abwärtsbewegungen. Die fundamentale Situation kannst du uns gerne einordnen.
Ja, auch hier muss man, glaube ich, ganz stark unterscheiden zwischen verschiedenen Zeitebenen. Also wir haben natürlich den KI-Trend, der, zu dem man ja nicht mehr viel sagen muss, der wurde rauf und runter diskutiert. Und naja, kurz bis mittelfristig tritt da so ein bisschen Ernüchterung auf. Also ich glaube, wir preisen bei vielen Unternehmen ein, was ist Hoffnung, was ist Zukunftsperspektive und was ist Realität. Den Anstoß für die Korrektur hat ja auch nicht umsonst Alphabet geliefert mit den Quartalszahlen. Und da gab es einen ganz spannenden Satz auf dem Earnings Call, auf der Konferenz des CEOs, der eben gesagt hat, naja, wir sehen erste Tendenzen, wie sich die künstliche Intelligenz in unseren Ergebnissen niederschlägt. Jetzt ist das Stichwort erste Tendenz nicht unbedingt das, was man hören will, wenn man eben die Bewertungen verdoppelt oder verdreifacht hat bei vielen Unternehmen, sondern da wollen die Investoren eben handfeste Ergebnisse sehen. Zugegebenermaßen ist da ja Nvidia wirklich ganz vorne mit dabei. Die haben schon handfeste Ergebnisse, aber auch die Zukunftsprognosen wurden eben stark nach oben geschraubt. Das heißt, Nvidia auch einfach ein Opfer der eigenen Stärke, so muss man das fast sagen. Es kommen ja wirklich sehr, sehr viele Aspekte da zusammen, auch aus Perspektiven der Markttechnik. Wir haben auch sehr, sehr starke Insider-Verkäufe gesehen, beispielsweise auch der Nvidia-CEO. Die haben alle massiv Kasse gemacht, über $120, 130, 140, 150. Es wurde alles zum Ausstieg genutzt. Wir haben diesen Stock-Split gesehen als wirklich ja nochmal finales High fast. Also da gab es, glaube ich, dann nur wenige Tage, wo sie höher notiert hat als nach diesem Stock-Split. Wir haben auch den großen Verfall gehabt zur Jahresmitte, was auch nochmal das Hoch war. Also da kam wirklich viel zusammen, dass Nvidia echt eine Marke da oben gesetzt hat und das dreht jetzt so langsam nach unten ab. Dazu, ja, die Gesamtmarktlage ist natürlich schwach, auch wie schon beschrieben, dieser Carry Trade, das zieht auch Geld aus Nvidia raus. Das ist auf jeden Fall ein Thema und auch, ja, ansonsten, die Story bröckelte in den vergangenen Tagen dadurch, dass man die nächste Generation der Grafikprozessoren namens Blackwell etwas verzögern musste. Dort hatte man Qualitätsmängel, die ja überraschend für Nvidia sind. Das hat man da eigentlich nicht auf dem Schirm. Das verzögert sich um einige Monate. Also das war auch nochmal ein Thema, was vielleicht eigentlich gar nicht so eine große Story gewesen wäre, aber jetzt in dieses angeschlagene Marktumfeld natürlich verheerende Auswirkungen hatte. Und das hat die Aktie auch erstmal nach unten befördert. Ansonsten, Nvidia berichtet ja außerhalb der klassischen Quartalsaison Ende August. Also da liegt die, sind die, ist die Spannung natürlich sehr, sehr hoch. Und ja, erstmal konzentrieren sich Anleger vielleicht auch auf die Konkurrenz. Eine Aktie, die da in den vergangenen Tagen berichtet hat, ist ja beispielsweise Super Microcomputer. Und da haben wir ja eine wirklich sehr verheerende Tendenz gesehen, denn die Chip-Aktien liefern sich so eine Art Race to the Bottom. Was ist damit gemeint? Der Konkurrenzkampf macht ihnen die Marge kaputt. Also man versucht, um jeden Preis die Produktion hochzufahren, Aufsätze einzufahren und verzichtet dafür eben auf hohe Marge. Das ist ein Grund, warum Supermicro wirklich sehr empfindlich korrigiert hat. Andere Aktien wie beispielsweise Dell haben das in den vergangenen Monaten auch schon so erlebt. Das heißt, obwohl der Trend natürlich zur KI sehr, sehr intakt ist und auch die Nachfrage nach den Produkten sehr hoch ist, verdient man nicht unbedingt so, wie das vielleicht von Aktionären erhofft wird.
Okay. Ja. Den nächsten Wert Airbnb hatten wir letzte Woche auch im Gespräch. Damals haben wir noch, naja, von einem Aufwärtstrend gesprochen. Das ist per heute ist das Makulatur. Nikolas, wir sind ausgebrochen aus dem Aufwärtstrend nach unten.
Genau, die Aktie hat am Mittwoch den schwächsten Tag ihrer ja noch relativ jungen Börsengeschichte erlebt. Es ging an den US-Märkten rund 14% nach unten, eben als Reaktion auf die Quartalszahlen, die eher schwach ausfielen. Und man muss da ja auch so ein bisschen den gesamtkonjunkturellen Trend in den USA natürlich spielen. Das Thema Rezession ja, ist ja wirklich mittlerweile auf den Titelseiten angekommen und Nvidia hat da eben, Entschuldigung, NBB hat da eben auch dahingehend sich geäußert, dass man eine Normalisierung des Tourismustrends sieht. Also man muss ja ganz klar sagen, nach Corona war eben ja der Tourismus ein absolutes Boomthema. Jeder hat nachgeholt, was er eben in den Jahren zuvor verpasst hat, und Airbnb war da eben ein großer Profiteur, und da sieht man jetzt eine gewisse Normalisierung, beziehungsweise hat die in Aussicht gestellt, und das kam natürlich nicht besonders gut an. Zugleich hat Airbnb natürlich auch große, ja, wie soll man das ausdrücken, systemische Probleme sozusagen, denn man ist in vielen Ländern mittlerweile nicht mehr gern gesehen. Also die großen Städte gehen ja immer mehr gegen Airbnb vor, versuchen eben diese, wie soll man das sagen, illegale oder unter der Hand Vermietung von klassischen Mietobjekten oder von Wohnimmobilien eben als Airbnbs, die eben dem ursprünglichen Gedanken ja widersprechen. Airbnb steht ja für Air Bed and Breakfast, also für die Idee, ich stelle hier eine Luftmatratze in ein Zimmer, was ich vielleicht nicht brauche. Mittlerweile betreibt man ja professionelle Vermietung. Also in den seltensten Fällen landet man ja wirklich noch bei irgendjemand in der Kammer, sondern man bekommt eben eine Wohnung, die extra exakt für diesen Zweck hergestellt wurde und eben auch professionell von Service-Teams betrieben wird sozusagen. Und das widerspricht natürlich dem, was viele Städte, sei das jetzt San Francisco oder auch in Europa beispielsweise Barcelona, ich glaube, in Paris ist das auch ein Thema, sich mit ihren Immobilien vorstellen, weil das natürlich gerade in den Stadtzentren den Wohnungsmarkt noch weiter verknappt. Warum das ein Thema ist, müssen wir hier nicht weiter diskutieren. Und da, ja, dunkelt sich das Bild für Airbnb immer mehr ab. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Dazu auch die Konkurrenz. Da ist vor allem Booking.com zu nennen. Die sind auch etwas günstiger bewertet. Und die geben ein sehr, sehr gutes Bild ab, werden immer mehr Konkurrent zu Airbnb, haben natürlich auch eher den Hotelcharakter drin, aber auch viele Apartments. Also wenn man eben ohnehin diese professionellen Apartments mieten möchte, ist man oft auch über Booking.com momentan noch besser dran. Also das sind fundamentale Faktoren, die gegen Airbnb sprechen und die sich auch momentan im Aktienkurs auswirken. Wir sehen da jetzt bei Feingold Research schon nicht unbedingt Kaufkurse, aber man kann die Aktie auf jeden Fall mal auf die Beobachtenliste setzen, weil sie ja jetzt wirklich merklich korrigieren. Es ist eine sehr, sehr starke Marke. Also wenn man so ein bisschen durch die vielleicht anstehende Rezession hindurchguckt, ist das sicher ein Titel, den man auf dem Zettel haben sollte.
Okay, damit springen wir zu Apple. Nee, Entschuldigung, wir machen erst CrowdStrike. Ja, die Aktie kriegt es ja richtig fett ab. Da gab es ja dann vor 2, 3 Wochen gab es dann diesen weltweiten Crash der Computer, die dann auch gerüchteweise dazu führen hätten können, dass CrowdStrike in Insolvenz geht. Soweit ist es dann Gott sei Dank nicht gekommen. Da hat der Markt dann einfach ein bisschen übertrieben. Nichtsdestotrotz hat sich der Wert jetzt von ja, über 350 auf knapp 200 verbilligt. Das ist schon ein ganz kräftiger Schluck, den die Bären hier aus der Pulle genommen haben.
Ja, absolut. Und in den vergangenen Tagen gab es ja ein leichtes Comeback, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man jetzt so ein bisschen in die Offensive geht. Man hat zunächst einen Bericht vorgelegt, woran es denn gelegen hat. Also ein leichter Programmierfehler, der sich eben ja in der Kettenreaktion sozusagen verselbstständigt hat und da eben großen Schaden angerichtet hat. Aber man hat eben auch zusammen mit Microsoft ja so ein bisschen rhetorisch zum Gegenangriff geblasen. Ganz gezielt ging es da gegen Delta Airlines, und man hat denen eben vereinfacht gesagt, mitgeteilt, dass man eben nicht vollumfänglich dafür haften kann, wenn denen Systeme eben so anfällig sind. Also das ist ganz spannend, dass sich jetzt in den USA so ein bisschen die Anwälte in Stellung bringen sozusagen. Das ist ja in den USA immer ein Riesenthema, Schadensersatz und entsprechende Zivilklagen. Ist ganz spannend für die Börse, weil man vielleicht auch ja, so ein bisschen als Hoffnungszeichen werten kann, dass da jetzt wirklich nicht die ganz große Keule kommt. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Es wird auch ja, großen finanziellen Schaden anrichten, beziehungsweise hat es ja schon, wenn man sich die Aktie anguckt, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viele Milliarden Marktkapitalisierung vernichtet wurden. Also da vielleicht auch so ein bisschen der Blick über die Delle hindurch, auch eine Aktie, die wir bei Feingold Research jetzt durchaus auf der Beobachtungsliste haben, weil einfach, ja, CrowdStrike ist ein absoluter Marktführer in dem Bereich, in der jetzt Schaden angerichtet wurde, nämlich in der Cybersicherheit. Aber das werden die überleben und dann ist das eine spannende Aktie für die nächsten Jahre.
Ja, ist auch eine der wenigen Aktien, die tatsächlich schon profitabel operieren. Und
Genau,
dann
ja.
muss man auch dazu sagen, es gibt ja AGBs und die AGBs von CrowdStrike besagen, dass die Software nicht geeignet ist, um kritische Infrastruktur zu schützen. Ist natürlich die Frage, inwieweit Delta Airlines sich als kritische Infrastruktur sieht oder nicht. Das werden die Gerichte entscheiden müssen.
Genau.
Warten wir ab. Das ist noch nicht zu Ende. Werfen wir einen Blick auf, ja, den Anlegerliebling in den letzten Jahrzehnten Apple. Apple hat es, glaube ich, nicht ganz so schlimm erwischt. Man hört auch gute Verkaufszahlen von dem iPhone 15, speziell jetzt auch zusammen mit der ja, KI-Perspektive, die Apple an den Tag legt. Das iPhone 16 steht in den Startlöchern. Ich habe gerade eben gelesen, man kann schon Vorbestellungen in Dubai machen für so wenig wie 8.000 Euro. Das ist natürlich etwas gepimpt, aber trotzdem über meinem Budget. Ja, also die Apple-Aktie ist auch gefallen, aber ich glaube, wenn man sich den Chart anschaut, ist die noch gut unterstützt auf jetzt dem aktuellen Niveau.
Genau, das ist recht spannend, dass die sich gut behauptet hat. Sie notiert ja noch über 200 Dollar, heute vorbörslich bei rund 210 Dollar. Also doch über diesem Niveau, was man eben ja viele Jahre eben nicht erreichen konnte und dann eben diesen Ausbruch gesehen hat über aus dieser 190-200-Dollar-Region. Und du hast es schon angesprochen, dass grundsätzliche Bild ist intakt. Die Quartalszahlen wurden auch gut aufgenommen, in diesem Jahr ziemlich schwierigen Marktumfeld für Tech-Aktien. Es war ja diese Woche der Big Techs, auch mit der Fed-Sitzung. Da hat sich Apple gut behauptet. Weiteres Thema, was natürlich auf der Agenda steht und auch dieser Woche viele Titelseiten geprägt hat, ist der Ausstieg von Warren Buffett. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht spannend, denn Warren Buffett war ja beziehungsweise Apple war die größte Position bei Warren Buffett mit weitem Abstand. Er hat jetzt merklich reduziert, aber er ist immer noch sehr, sehr stark dabei. Für Apple ist das spannend, weil diese Daten natürlich ja zeitverzögert kommen. Also er hat ja schon reduziert. Er hat eben im zweiten Quartal seine Positionierung merklich abgebaut. Und wenn man sich dahingegen den Apple-Kurs ansieht, dann hat das keinerlei Schaden angerichtet. Also seine Verkäufe, im Gegenteil, die Aktie ist ja auf neue Rekorde gestiegen. Das heißt, man muss natürlich immer schauen, wie man solche Daten interpretiert, die eben sehr, sehr stark zeitverzögert in den USA über diese Filings kommen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ansonsten, ja, Apple ist wahrscheinlich schon relativ gut bewertet auf diesem Niveau. Man muss auch sehen, ja, wie sie an diesem insgesamten Tech-Trend hängt. Wie wir ja zur Einleitung schon skizziert haben, gibt es da einige Fragezeichen. Also unsere Erwartung ist tatsächlich, dass sich die Nasdaq in den kommenden Wochen ausbalancieren wird. Also es ist durchaus möglich, dass wir nochmal das jüngste Tief sehen. Das würde auch passen. Ich habe mir heute einige Analystenkommentare angesehen, die haben eben so ein bisschen das Motto umschrieben, Rebound and Retest. Also Retest, dass wir nochmal die lokalen Tiefstände anlaufen. Das sehen wir durchaus als Möglichkeit an. Und dann bleibt natürlich das Umfeld für Apple auch schwierig. Auch das Thema Politik ist tatsächlich bei Apple zu nennen. Wir hatten jetzt Google ganz oben in den Headlines mit einer Antitrust-Klage gegen Alphabet, wo es eben ja um das Kartellrecht geht, wie die großen US-Tech-Aktien ihre Marktmacht ausspielen und wie man das möglicherweise einschränken kann. Das ist in den USA seit vielen, vielen Jahren ein großes Thema. Zugegebenermaßen passiert da nicht viel, aber das könnte sich ändern, wenn die Demokraten an die Macht kommen. Die Quoten für Kamala Harris sind ja stark gestiegen. Man sieht sie mittlerweile gleich auf mit Donald Trump. Also das muss man als Tech-Investor auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass das Silicon Valley da ja tendenziell pro Trump ist und die Regulierung durch die Demokraten fürchtet. Also Kamala Harris wird da durchaus eher als links und anti-Tech interpretiert. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema für die kommenden Monate, was auch bei Apple gespielt werden könnte.
Ja, sicherlich ein heißes Thema, die Zeit bis zur Wahl.
Ja.
Die letzte Aktie, auf die wir blicken wollen, in meinen Augen kommt ein bisschen besser weg als das, was wir bisher besprochen haben. Das ist Amazon. Amazon ist natürlich auch breiter aufgestellt in verschiedenen Bereichen von Filme produzieren über das klassische Geschäft und Cloud und so weiter. Auch abgestürzt, aber in meinen Augen jetzt gerade am unteren Rand des Aufwärtstrends angelangt. Insofern stellt sich die Frage, Kaufgelegenheit oder geht das noch weiter nach unten?
Ja, wir haben tatsächlich bei Fango Research in einem unserer Depots einen Langläuferschein sozusagen auf Amazon aufgenommen, weil wir einfach die mittel- bis langfristigen Perspektiven sehr gut sehen. Die Quartalszahlen wurden ja eher gemischt aufgenommen, aber auch da ist man wahrscheinlich der hohen Bewertung etwas schuldig geblieben. Also auch die Korrektur in diesem Kontext zu sehen, dass das langfristige Bild, das große Bild bei Amazon ist wirklich weiterhin sehr, sehr gut. Einfach das Thema AWS, Amazon Web Services, das überlagert alles. Die Sparte ist mittlerweile so groß. Ich habe zuletzt eine Studie gesehen, wenn man das abspalten würde, dann hätte allein AWS die Chance, in den USA eine Top 10 Aktie zu werden. Also, weil das wirklich mittlerweile solche Volumina erhält. Das heißt, Amazon muss man viel mehr unter diesem Aspekt sehen. Auch das Werbegeschäft nimmt ja mittlerweile einen sehr, sehr großen Raum ein. Also die Möglichkeit, dass eben auf der Plattform von Resellern geworben wird, die eben ihre Produkte ganz oben sehen wollen. Also da hat ja Amazon mittlerweile wirklich eine sehr, 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 sehr profitable Strategie aufgebaut. Und deswegen ist die Aktie für uns eigentlich ja ein Langläufer, den man in jede Korrektur nehmen kann als ja als große Marke für die kommenden Jahre.
Okay, ja, damit sind wir am Ende. Unser kurzer Überblick nach dem Crash ist vor dem Anstieg, hoffentlich. Damit vielen Dank nach Frankfurt, Nikolas. Ja, und ihr
Danke
lieben
dir auch.
Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns gewogen, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann bald wieder. Alles Gute.